Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und Thomas Brenk, Germanist, Jurymitglied der Märkischen Kulturkonferenz, Referent des Laturkurses der VHS Iserlohn und Pölog-Radiokollege. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, und unser gemeinsames Thema, Literatur, gibt's gute, gibt's schlechte. Willkommen im Glashaus. Thomas Brenk, die öffentliche Literaturdiskussion, um jetzt mal so einen ganzen schweren Satz hier anzubringen, ist seit dem 19. Jahrhundert auf Werke ausgerichtet, denen Bedeutung als Kunst zugesprochen werden könnte und die man im selben Moment von Trivialliteratur, von ähnlichen Werken ohne vergleichbare literarisch, sprich künstlerische Qualität abgrenzt. So Wikipedia. Was bedeutet das?
Es ist sicherlich für den Leser, der allein sein Buch liest, nicht entscheidend, ob irgendein Kritiker oder über einen Kunstsachverständiger erst gesagt hat, ob das gute Literatur ist oder nicht. Sondern er liest dieses Buch, sagen wir mal, seit dem 19. Jahrhundert immer stärker verbreitet, im 20. Jahrhundert massenhaft verbreitet durch den Rotationsdruck. Er liest dieses Buch und es gefällt ihm und es gefällt ihm nicht. Aber natürlich gibt's auch Leute, die sagen, das ist gute Literatur, und da gibt's Jurys und da gibt's Buchpreise jedes Jahr national, international, und da wird gesagt, das ist gute Literatur. Da gibt's den Nobelpreis, den hat zum Beispiel Mo Yan bekommen 2012. Da gibt's den Büchnerpreis, den hat Sibylle Levitscharow 2013 bekommen. Es gibt den Deutschen Buchpreis, Ursula Krechel mit Landkrieg 2012. Und dann geht man wohl davon aus, dass es gute Literatur ist. Der Begriff Trivialliteratur, der sagt eigentlich aus, dass diese Literatur Lebenssituationen nach bestimmten Mustern darstellt. Da tauchen immer wieder ähnliche Dinge auf. Da sind die Augen des Mannes strahlend blau. Da ist der Blick des Mädchens und die Berührung zärtlich. Da haben wir eine Literatur, die nicht so stark die Eigenständigkeit hat, sondern die nach bestimmten Mustern ist. Aber auch das gefällt manchen Lesern und vor allem manchen Leserinnen. Denn wenn wir über diese Literatur sprechen, dann sprechen wir über die sogenannte schöne Literatur, Belletristik. Und da ist der größte Teil der Leser wohl weiblich.
Das Wort Literatur für den gesamten Bereich Bücher gibt's ja so lang gar nicht. Denn im 19. Jahrhundert wurde der ja ausschließlich für die Wissenschaft verwendet.
Also da muss man davon ausgehen, dass sicherlich die Erfindung der Buchdruckkunst, aber dann vor allem der Drucktechnik eine ganz große Rolle spielt, dass man nämlich massenhaft Geschriebenes verbreiten kann. Da ist die Buchbindetechnik natürlich ein kleiner Schritt gewesen, aber der Rotationsdruck im 20. Jahrhundert hat massenhaft Literatur verbreitet. Das fing im 19. Jahrhundert schon an mit gefalteten Blättern. Da fing auch der sogenannte Trivialroman an. Wir würden heute sagen Serienliteratur. Und da wurden Geschichten weitergegeben, die wurden aber damals weitgehend dann eben von den gebildeteren Schichten gelesen. Denn wenn wir überlegen, im 19. Jahrhundert, ein Arbeiter, ein Bauer hat derzeit zum Lesen. Was soll der lesen? Also Literatur hat immer auch was mit der Sozialgeschichte zu tun. Und wenn jemand zum Beispiel über Literatur, über schöne Literatur spricht, dann ist es eine Literatur, in dem sich der Mensch in eine andere Situation hineinfindet und dazu bringt er seine eigene Lebenserfahrung mit. Das heißt, wenn er einen Roman liest, dann bringt er etwas von sich mit. Und in diesem Sinne Literatur als etwas, was zum Leben gehört, aber nicht notwendig ist. Da ist sicherlich der Begriff Kunst, da ist kein Nutzen im engeren Sinne da, wie etwa bei einem Fachbuch, was man einfach braucht, ein Lehrbuch, was man braucht, ein Aufsatz aus der Hirnforschung, ein Aufsatz aus der Technik. Im weiteren Sinne ist das alles Literatur und da heißt es ja auch manchmal Literaturverzeichnis, aber wenn wir heute drüber sprechen, sprechen wir also über die sogenannte Belletristik.
Es hat sich sicherlich auch dadurch vieles gebildet und verändert, weil wir ja heute Schule gebildet sind und auch lesen gelernt haben.
Das ist richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, die erzählte Literatur oder sagen wir die erzählten Geschichten, die gehen natürlich voran. Im 19. Jahrhundert haben ja die Gebrüder Grimm Märchen gesammelt. Die haben sie ja nicht erfunden, sondern die haben sie sich erzählen lassen, zum Beispiel in Kassel von der Frau Fiemann. Und dann haben sie sie aufgeschrieben. Und dauert es wieder eine gewisse Zeit, bis die gedruckt werden, Kinder- und Hausmärchen, ja übrigens erstmal für Erwachsene. Dann gibt's die Legenden, die erzählt wurden. Wir haben eine lange Zeit Heiligenlegenden, Geschichten aus der Region, die erzählt werden. Helden sagen. Auch das ist eine Form der Literatur, die weitgehend erstmal mündlich existiert hat. Wir wissen das heute noch vom Weihnachtslied. Das Weihnachtslied wird übertragen über die mündliche Tradition. Kaum einer greift unterm Tannenbaum zum Gesangbuch, sondern das Liedgut ist durchaus auch ein Teil der mündlichen Tradition. Und das, was mit dem Druck dann passiert ist, das setzt natürlich wirklich dann Bildung voraus. Lesekultur könnte man jetzt hochtrabend sagen, aber schlichtweg erstmal die Fähigkeit zu lesen.
Wir sprachen ja von Belletristik, von schöner Literatur, von Trivialliteratur. Gibt es für beides ein Beispiel?
Also der Begriff der Belletristik ist natürlich eine Falle. Ein Roman, der dazu zählt, ist nicht immer schön. Er bringt auch Dinge, wo die Entwicklung eben nicht heil ist, wo es nicht gut wird. Ich nehme mal als Beispiel Ursula Krechel, Landgericht, Deutscher Buchpreis 2012. Aus meiner Sicht eine berechtigte Auszeichnung, ein großartiger Roman, aber kein großer Erfolg. Also erfolgreiche Literatur und gute Literatur ist auch nicht immer das Gleiche. Ursula Krechel beschreibt das Schicksal einer Familie, in der der jüdische Vater, ein Jurist, das Heimatland Deutschland verlassen muss und ins Exil nach Kuba geht. Und nach dem Krieg kehrt er zurück. Die Kinder werden von der Frau nach England gegeben in dieser Nazi-Zeit. Mhm. Und es wird beschrieben, wie sich das Exil entwickelt, wie sich die Rückkehr entwickelt, wie das Schicksal der Kinder, wie die Familiensituation sich da und wie der berufliche Wiedereinstieg ist. Das ist kein Erfolgsroman in dem Sinn, dass das die Superstory ist, dass man da richtig mitleiten kann, sagt, jetzt ist er wieder Landgerichtsdirektor. Es heißt Landgericht, weil er tatsächlich wieder eingestellt wird und auch eine gute berufliche Position als Richter erlangt. Aber das ist ein Stück Zeitgeschichte aus einer Perspektive und zwar in einem Stil, in einer Sprache dargestellt, die diesem Thema entspricht. Und das ist die Schwierigkeit. Nehme ich Klischeehaftes, das heißt, nehme ich Sprachmuster und wende die immer wieder an, dann habe ich eine gewisse Gleichförmigkeit. Der Begriff Klischee stammt ja aus dem Druckbetrieb. Mhm. Wenn ich etwas immer wieder drucke, eine Werbeanzeige, ein bestimmtes Bild, dann verwende ich ein Klischee. So, das ist der eine Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Roman Blumenberg von Sibylle Lebischarow nehme, der den Büchnerpreis 2013 bekommen hat, dann ist das zunächst mal ein Roman, der etwas verstört. Da geht es um einen Professor Blumenberg in Münster, dem ein Löwe erscheint. Da denkt man, na, die Sache ist auch nicht so ganz, was ist das für eine Literatur? Und da geht es um die Philosophie, da geht es um die Lebensführung dieses Mannes und da geht es um die Schüler, die Studenten dieses Mannes, die alle ein schwieriges Schicksal, ja den Tod erleiden. Und das ist eine ganz besondere Komposition. Das heißt, ein Buch wird eher ausgezeichnet, wenn es ein ganz besonderes Thema hat, ein Thema, was auch neu betrachtet wird und dann in einem eigenen Stil, von dem die Jury meint, das ist etwas Besonderes. Und da gibt es in der Jury natürlich auch Diskussionen. Man kann das zum Beispiel in Klagenfurt teilweise beobachten, wenn die Juroren streiten, aber bei vielen großen Preisen bekommt man das ja gar nicht mit. Da ist es auch etwas natürlich von Geschmack. Und wenn wir von Kunst vorhin gesprochen haben, dann wissen wir, Kunst kommt ja nicht nur von Können, wie wir so schön sagen. Es ist also nicht nur Handwerk, sondern es ist auch ein bestimmtes stilistisches Moment, was auch mit bestimmten Vorstellungen von unterschiedlichem Geschmack zu tun hat.
Geschmack hat vielleicht auch was mit Zeitgeist zu tun?
Der Geschmack ist immer, denke ich, auch abhängig. Wir sehen das in der Farbgebung, in der Mode. Greifen wir mal ein bisschen in die Alltagswelt. Da sehen wir, dass sich unser Empfinden für Farben verändert. Eine Farbe, die wir vor Jahren schrecklich, grässlich fanden, finden wir jetzt auf einmal schön. Farbkombinationen finden wir schön. Und das gibt es sicherlich auch in der Literatur. In der Literatur kommt noch etwas dazu, dass der Mut eines Autors, eine Sache völlig anders anzufangen, auch der Anfang einer großen Karriere sein kann. Berlin Alexanderplatz zum Beispiel ist ein Roman aus den 20er Jahren, aus dem letzten Jahrhundert, der plötzlich die Stadtwelt Berlins völlig anders darstellt, wie wir es vielleicht von James Joyce in seinem großen irischen Roman kennen. Da hört man die Dampframmen, da hört man die Ausrufer, da wird nicht nur erzählt, wie zum Beispiel in vielen Trivialromanen, wo nach einem bestimmten Muster erzählt wird. Da wird das Leben eingefangen und das ist eine Fähigkeit, die eben dann neu ist und die deshalb auch möglicherweise auch richtungsweisend ist.
Ja, und Beispiel Trivialliteratur?
Ja, der größte Bereich der Trivialliteratur, das sind sicherlich auch die Lesehefte, manchmal auch etwas abfällig als Heftchenroman benannt. Da wird der Leser oder die Leserin an die Hand genommen und die eignen sich vielleicht auch dazu, dass der Leser sich ein bisschen aus der Welt zurückzieht. Da wird eine Naturbeschreibung langsam entwickelt und plötzlich tauchen dort bestimmte Menschen auf. Ich habe hier gerade einen Heimatroman vor mir von Pia Staufen, der heißt »Vergiss die Heimat nicht«. Es war ein langer Weg, zu dir ist der Untertitel. Und da heißt es, es ist früher Nachmittag, eine kraftlose, goldene Wintersonne scheint auf die hügeligen Ketten des Riesengebirges, die sich endlos hinziehen. Plötzlich durchschneidet ein kurzer, scharfer Pfiff diese weiße, stille Winterpracht, die nicht einmal von einem Windhauch gestört wird. Es raschelt ein bisschen im Unterholz und dann geht's so weiter. Und dann kommt endlich die große Männerhand, dann kommen die blauen Augen, die leuchten unwahrscheinlich klar und hell. Und da fühlt sich der Leser oder die Leserin mitgenommen und da passiert etwas, da produziert der Leser selbst sein Bild mit Hilfe der Autorin oder des Autors.
Wir sprechen über Literatur. Gibt's gute, gibt's schlechte Literaturarten, Thomas Brink, sind der Backfisch-Roman, die Belletristik, die Erbauungsliteratur, Fachfrauen- und Gebrauchsliteratur, Horror, Kinder- und Jugend-, Tendenz- und Nationalliteratur, Mädchen- und Trivialliteratur, Unterhaltungs- und Weltliteratur. Ist es möglich, diese Vielfalt nach Kriterien überhaupt zu beurteilen?
Also es ist ein Begriff Vielfalt, wo einiges sogar zueinander passen kann. Also Weltliteratur kann auch unterhalten. Dass etwas unterhält, ist nicht ein Zeichen, dass es schlechte Literatur ist. Aber es gibt eine Möglichkeit. Man kann sagen, es gibt einmal eine Literatur, die heuchelt, die spielt dem Menschen eine heile Welt vor, die nur kurzzeitig aus dem Takt gerät und dann wieder schön hingebügelt wird. Das gibt es natürlich im Hinblick auf das Frauenbild, auf die Arbeit. Da gibt es Beispiele in der DDR-Literatur, da gibt es Beispiele in der Bundesrepublik, die gibt es im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das ist klare Rollenverteilung. Das ist insofern auch eine Literatur, die eine Ideologie vertritt. Da gibt es den Lanzer-Roman, da gibt es noch den treffenden Schuss oder das Sprengen der Brücke, bevor der Soldat selbst tot umfällt. Da steckt Ideologie dahinter. Mhm. Und diese Ideologie will keine Aufklärung. Sie will nicht den Menschen dazu bringen, sich selber über die Welt Gedanken zu machen, sondern sie liefert ihm ein Weltbild. Über die Erbauungsliteratur müsste man nochmal separat sprechen. Auch sie liefert ein Weltbild, religiöse Literatur. Aber da gibt es sicherlich wesentliche Unterschiede. Also, für mich ist wichtig, ist ein Roman, wenn ich ihn lese, ist eine Geschichte, eine Kurzgeschichte, in der Lage, den Menschen dazu zu bringen, sich sein eigenes Bild zu machen, oder säuselt sie, wiegt sie ihn ein, wem es gefällt, der mag es machen, die Freiheit haben wir ja. Aber da würde ich sagen, ist ein großer Unterschied.
Als Jurymitglied der Märkischen Kulturkonferenz werden auch Qualitätsentscheidungen getroffen, gefällt. Sitzt Thomas Brink da auch mal im Glashaus?
Das ist eine interessante Frage. Und zwar, die Jury besteht aus 5 Personen und sie macht eine Liste jedes Jahr von 3 Autoren, die dann in Lüdenscheid in der Stadtbücherei lesen und dann sitzt die Jury nochmal zusammen, aber das Publikum kann sich auch entscheiden und hat sozusagen eine zusätzliche Stimme für die Entscheidung, wer bekommt ein Stipendium über 12.000
Euro. Also es wird öffentlich gemacht.
Für ein Jahr. Es ist ein gewisser Teil ist öffentlich, mhm. Aber die letztliche Entscheidung ist dann wieder hinter verschlossenen Türen. Und da gibt es natürlich schon ein Phänomen, das jetzt zweimal passiert in den letzten Jahren. Das Publikum entscheidet sich anders als die Jury. Warum? Bestimmte Erzählmuster, bestimmte Personen, bestimmte Bilder, die Art des Vorlesens kommt beim Publikum gut an. Die Jury kennt den ganzen Roman und sie hat zum Beispiel auch etwas Innovatives darin entdeckt und versucht, das voranzustellen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir gerne bestimmte Bilder sehen. Wir finden es zum Beispiel ganz toll, wenn eine Frau, die für etwas unbedarft gehalten wird, plötzlich den entscheidenden Gedanken hat und ein Problem löst. Das kommt beim Publikum an, mhm. Ganz klar. Bei dem Roman, der inzwischen in 20 Sprachen übersetzt ist, Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky, hat das Publikum sich zunächst nicht dafür entschieden, sondern für einen anderen Roman, der einfach sie näher ansprach. Als wir dann diesen Roman vorgestellt haben in einer literarischen Präsentation in einem Iserlohner Café, da haben dieselben Leute, die dabei gesessen haben und sich nicht dafür entscheiden konnten, gesagt, ja, wenn wir das so gesehen hätten und gehört hätten und die Hintergründe vielleicht besser verstanden hätten, dann hätten wir das auch anders gesehen. Also es spielt viel eine Rolle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man bringt selbst etwas mit in diesen Roman und dann ergibt sich ein Bild. Die Qualitätsentscheidung ist immer auch bestreitbar. Und es wäre ja sonst so, dass in Deutschland, wenn ein besonderer Roman auf den Markt kommt, dass alle Jury sagen, das ist der beste Roman. Das ist ja nicht so, sondern es werden verschiedene herausgesucht. Und da spielen auch sicherlich gesellschaftliche Diskussionen eine Rolle, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und in dem Roman von Judith Schalansky, da geht es um ein darwinistisches Weltbild, um die Lehrerrolle. Und das ist ein Antibildungsroman. Da wird etwas vorgeführt, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Und trotzdem ist es ein ausgezeichneter Roman. Die Erzählerin ist gar nicht besonders angenehm, ganz im Gegenteil. Da kann man sich nicht mit identifizieren. Und das Buch wird inzwischen auf 3 oder 4 deutschen Theaterbühnen gespielt. Es ist nämlich etwas, was zum kritischen Lesen anführt. Und das ist jetzt wieder sozusagen der Unterschied, wo ich dann sagen würde, gute Literatur, weniger gute oder Trivialliteratur. Die gute Literatur, die stupst sozusagen den Leser an und führt ihn dazu, dass er sich selbst seinen Kopf macht, dass er im Kantschen Sinne selbst in der Lage ist, sich ohne Anleitung eines anderen zu bedienen und die Welt zu verstehen.
Und trotzdem sagt es ja auch aus, dass Literatur Einfluss auf Lesegewohnheiten haben kann.
Mir ging es auch bei Lewitscharows Roman Blumenberg so. Beim zweiten Lesen erschließt sich manches. Wenn man Hintergründe weiß, erschließt sich manches. Ein guter Roman ist nicht der leicht verständliche unbedingt. Es gibt sogar Autoren, die sagen, es bleibt in jedem Kunstwerk etwas, was unverstanden bleibt. Das wird von uns gefüllt oder es wird auch mal nicht gefüllt. Wir haben Diskussionen um Kunstwerke im öffentlichen Raum. Da sagen auch erstmal Leute, was soll das denn? Und irgendwann ergibt sich so etwas, fügt sich in den Raum ein, ich weiß etwas mehr darüber und ich kann mich auch anfreunden damit. Also es ist auch eine emotionale Entscheidung. Man kann natürlich ganz klar sagen, bestimmte Satzmuster, bestimmte, wenn ich jetzt gerade aus diesem Heimatroman vorgelesen habe, da ist immer das passende Adjektiv zum Nomen, da ist immer das passende Adjektiv zur Frau, da ist das passende Adjektiv zum Mann, da ist immer eine bestimmte Entwicklung, da kommt erst dann eine bestimmte Störung in das Verhältnis zwischen diesen potenziellen Partnern und die wird dann irgendwann aufs Köstlichste und Herrlichste aufgelöst und es kommt das Happy End. Das hat der Film aufgenommen und der Film, die Serie, ist ja heute oft für viele Menschen die Ablösung des Romans.
Im Glashaus sitze ich heute mit Thomas Brenk, Germanist und Jurymitglied der Märkischen Kulturkonferenz. Und wir sprechen über Literatur. Gibt's gute, gibt's schlechte? Thomas Brenk, das, was ich jetzt gerade von vorhin mitgenommen habe, ist, dass fast immer ganz schwere Literatur ist, die man erst erschlossen bekommt, weil einem jemand auf die Sprünge hilft. Gibt's ein Beispiel, das so richtig unter die Haut gegangen ist?
Also es gibt Beispiele, etwa aus dem Roman Das rote Kornfeld des chinesischen Nobelpreisträgers Mo Yan. Das ist ein Roman, den kann man gut verstehen. Der ist in einer Deutlichkeit, in einem Realismus, in einer Drastik, dass man ihn gut verstehen kann. Aber er ist schon nicht mehr schön. Er ist nicht angenehm zu lesen, sondern es ist provozierend, brutal. Aber er beschreibt das Verhältnis aus der Geschichte zwischen Chinesen und Japanern.
Ein Beispiel?
Und da nehme ich mal aus dem Roman eine kurze Stelle. Da kommt ein japanischer Offizier, brüllt, mach schon. Und dann wird etwas beschrieben, was sehr brutal ist. Vater sah, wie Suns Messer sich mit sägender Bewegung in die Haut über Onkel Luhans Ohr bohrte. Onkel Luhan schrie vor Schmerz und ein Strahl gelber Pisse fiel zwischen seinen Beinen zu Boden. Vater zitterten die Knie. Ein japanischer Soldat mit einer Porzellanplatte stellte sich neben Sun. Der legte das große knubbelige Ohr auf die Platte. Dann schnitt er das andere Ohr ab und legte es neben das erste. Vater sah, wie die Ohren auf der Platte zuckten. Es machte ein pochendes Geräusch. Eine sehr brutale Szene, die...
Kann man das auch zu der politischen Literatur rechnen?
Es wird ja immer gerätselt, warum gerade der Ausschuss für Nobelpreis einen bestimmten Autor auswählt. Da wird immer überlegt, ist das auch ein gewisser Proport zwischen Ländern und Erdteilen. Man könnte sich denken, dass die Entscheidung, Mu Yan auszuwählen, auch von dem Gedanken gespeist ist, dass hier mal deutlich gemacht wird, dass es Konflikte auf der Welt gibt, die sich uns in Europa ganz verschließen. Wir lesen, dass zum Beispiel in China japanische Autos mit Steinen beworfen werden. Und dann denken wir, was sind das denn für Randalierer? Was aber dahinter steckt. Das heißt, diese Literatur schließt auch etwas aus der Geschichte auf, wo wir uns normalerweise gar nicht mit beschäftigt haben. Zu verstehen, ja. Man fragt sich dann, wenn man Mu Yan gelesen hat, alles andere, was man dann liest, wird schöner sein, wird angenehmer sein. Aber wenn man es nicht liest, dann hat man auch diesen Blick auf diesen Teil der Welt nicht. Und das könnte uns auch helfen, etwa zum Beispiel in der westlichen Welt, zu bedenken, wie das im asiatischen Raum zugeht. Insofern ist die Literatur auch politisch. Also die Antwort würde ich sagen, ja, Literatur hat auch immer einen gesellschaftlichen und damit einen politischen Hintergrund.
Und kann auch dem Bildungsbereich zugerechnet werden.
Bildungsbereich ist ja nicht immer nur das Schöne, sondern Bildungsbereich, da nennt man ja wohl das, was den Menschen irgendwie weiterbringen kann, sich auf diesem Planeten zurechtzufinden und ihm vielleicht zu verhelfen, nicht unterzugehen. Und in diesem Sinn ist diese Literatur sicherlich auch ein Bildungsgut.
Literatur, ein unendliches Thema, wie wir ja alle wissen, mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Ansichten. Wie kann Mann, Frau, Schüler, Schülerin lernen, gute Literatur von schlechter zu unterscheiden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass es überhaupt zum Lesen kommt. Dass Kinder die Möglichkeit haben, Bücher zu lesen. Und natürlich lesen die gerne Geschichten, wo sie sich mit den Figuren identifizieren können. Ob das Fünf Freunde sind oder andere Bücher, so kommen die ans Lesen. Das ist die Voraussetzung. Es ist ja auch erstmal einfach ein Prozess durchzuhalten, eine Geschichte zu verstehen, zu organisieren, die Figuren wiederzuerkennen. Und insofern soll man da gar nicht so eine Angst haben. Kinder können solche Serienliteratur sicherlich gut lesen. Wichtig ist, dass man dann vielleicht irgendwann auch mal merkt, aha, das ist ein Muster und jetzt habe ich ein Buch, das hat einen etwas anderen Aufbau und vielleicht auch einen etwas anderen Anspruch. Und die Schule soll ja dazu unter anderem auch anhalten, ein bisschen beim Verstehen von Literatur zu helfen. Die nicht immer sehr beliebte Interpretation von Texten wird ja oft auch von Autoren etwas kritisch gesehen, aber sie gibt Instrumente an die Hand. Sie sagt zum Beispiel, dass man etwas nach bestimmten sprachlichen Aspekten beurteilen kann. Sie sagt zum Beispiel, dass man es nach psychologischen Aspekten untersuchen kann, nach sozialen Aspekten untersuchen kann und dass also sozusagen man ein bisschen auch in die Machart einsteigen kann. Wenn ich ein handwerkliches Kunstwerk habe, dann imponiert es mir ja oft auch wegen der handwerklichen Fertigkeiten. Und das ist natürlich bei Literatur auch. Es gibt da schlichtere Muster und es gibt anspruchsvollere Muster. Und das zu erkennen, ist sicherlich eine Frage der Erfahrung und der Übung. Und die Schule sollte da sicherlich auch nicht so ängstlich sozusagen immer gleich irgendwo warnen, sondern soll darauf achten, dass Literatur gelesen wird, die, wie ich vorhin gesagt habe, das Bewusstsein erweitert. Und nicht beschränkt. Denn wir müssen sehen, dass totalitäre Staaten, dass Gesellschaften, die den Menschen auf einen bestimmten Weg bringen und halten wollen, auch eine Klischee-Literatur entwickeln, die immer wieder sozusagen zurückführt zum Heil des Sozialismus, zum religiösen Heil, zum Heil des Nationalsozialismus. Da gibt es immer so kleine Probleme, so kleine Konflikte, und die werden aber immer wunderbar gelöst. Und das ist dann etwas, was wahrscheinlich die Menschen kurzfristig ein bisschen in Ruhe bringt, aber langfristig wahrscheinlich ihm dann auch nicht ausreicht. Wer beim Zahnarzt sitzt und eine schöne, rührende Geschichte liest, der rückt ein bisschen vom Zahnschmerz weg und aus der Welt rückt er etwas weg und hat das auch eine bestimmte Funktion. Dann ist es einfach eine Beruhigung. Die Literaturwissenschaft spricht auch von affirmativer Literatur und kritischer Literatur. Das heißt, eine Literatur, die bestätigt die Verhältnisse. Die sagt, so wie es ist, ist gut. Und die andere Literatur sagt, guck doch mal genauer hin. Was ist mit der Arbeitswelt? Was ist mit den Menschen, die in bestimmten Ländern etwas produzieren? Und wenn man das über einen Roman machen kann, dann erreicht es viele Menschen und dann trägt es auch zum Bewusstsein bei.
Radio geht ja über die Ohren und soll da auch Bilder erzeugen. Was macht das Lesen mit uns?
Im Lesen bin ich alleine mit mir und ich selber lege meine Bilder ins Buch hinein. schon die Stimme, wenn ich ein Hörbuch höre, bringt einen bestimmten Eindruck mit und bildet mein inneres Gesicht sozusagen mit. Deshalb ist das Lesen eine sehr individuelle Geschichte. Und zwei Menschen, die zwei Gedichte oder dasselbe Gedicht lesen, können ein unterschiedliches Bild davon haben. Ich habe hier mal ein kleines Gedicht, einen lyrischen Text einer jungen Lyrikerin, Angela Sandmann, auch Wissenschaftlerin, Übersetzerin. Die hat einen kurzen Text veröffentlicht in einem ganz kleinen Bändchen, der heißt Budenangst. Abgestandenes Licht dringt durch die Lider. Auf der Straße schon hielt der Tag inne. Am Eingang gehen die Blicke aus, legen Türen sich quer. Das ist kein Text, der sofort eine ganze Geschichte erzählt, sondern der ist unglaublich offen. Da muss ich meine Erfahrung mitbringen. Ich versuche jetzt die Erfahrung vielleicht, die hinter diesem Text steht, zu erkunden. Aber darum geht's gar nicht. Sie stellt diesen Text in diesen kleinen Band, der den Titel Stille verkaspert trägt und von Angela Sandmann herausgegeben ist in der Parasitenpresse in Köln. Und sie gibt uns das an die Hand zu lesen. Und dann kann ich eigentlich nicht mit jemandem anderen, da muss ich erst später drüber sprechen, aber ein anderer wird nicht das gleiche Verständnis haben. Und ein Gedicht oder diese moderne Lyrik, die hat die größte Offenheit. Ein Naturgedicht führt uns schon stärker auf einen bestimmten Weg. Ein Krimi nimmt uns an die Hand und wir müssen Wort für Wort dem Buch folgen, damit wir die Lösung ahnen oder verstehen. Und das ist auch ein Unterschied in der Literatur. Ein Teil gibt uns eine große Weite, da bringen wir viel mit rein, und ein anderer nimmt uns an die Hand. Ich will noch ein Beispiel geben. Wenn ich eine Feuerwehr- oder Polizeisirene höre und ich bin selber mal mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden, dann höre ich diese Sirene mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer anderen Erregung. Bin ich aber nur einfach interessiert an Neuigkeiten, was passiert. Ich habe nie einen Unfall erlitten, ich habe nie eine brenzliche Situation erlebt. Dann ist das ein ganz anderes Geräusch. Ich kann ganz gelassen in meinem Café sitzen und das hören. Und der andere neben mir, der wird plötzlich bleich. Warum? Weil er nach einem Unfall unter solchem Klang in die Klinik gefahren worden ist. Und ein bisschen Ähnliches mit der Literatur. Meine Erfahrung, die ich mitbringe, die spielt einen großen Teil. Also wenn ich jemand sagt, ich komme mit dem Buch nicht klar, dann sagt er wirklich, ich komme mit dem Buch nicht klar. Ein anderer bringt etwas anderes mit, ist animiert, angeregt und kann es vielleicht besser verstehen und macht seine Geschichte daraus.
Bin ich, was ich lese?
Das kommt darauf an, das ist eine gute oder eine Fangfrage, könnte man fast sagen. Es kommt darauf an, wie ich es lese. Ich kann analytisch lesen und ich kann Heftchenromane lesen, Krimis, Lanzerromane. Und ich hole mir dann ein Geschichtsbuch und sage, stimmt das eigentlich da? In der Maginot-Linie, wie ist das denn abgegangen? Ja? Dann ist es was anderes. Wenn ich aber zum Beispiel einen Roman lese, in dem das Soldatentum verherrlicht wird, in dem der Held verherrlicht wird und mir in diesem Bild und in dieser Sprache bleibe, dann bin ich sozusagen, ja, vielleicht in einer Art Missionsvorgang, wie bei einer Predigt, dann werde ich so, wie es mir vorgegeben wird. Und das wäre sicherlich etwas, was sich die Literaturwissenschaft oder die Literaturpädagogik nicht wünscht. Wir wünschen uns ja, dass man sich auch frei machen kann. Und wenn man es einem gefällt, dass man vielleicht sogar auch sagen kann, warum gefällt mir das? Was spricht mich an? Was spricht es bei mir an? Was bringe ich für diesen Roman mit? Also zum Beispiel die Geschichte dieses jüdischen Juristen, des deutschen Juristen, der das Land verlassen muss. Dann reflektiere ich vielleicht, wie ist das denn mit den anderen Juristen gegangen, die hier geblieben sind? Welche Karriere haben die denn gemacht? Dann bringe ich die Geschichte dieses anderen Juristen, der gleich alt ist, mit. Und dann lese ich das mit einem ganz anderen Interesse, mit einer ganz anderen Spannung, als jemand sagt, Juristen, Rechtsverdreher, habe ich nichts mit zu tun.
Thomas Brenk, danke fürs Gespräch zum Thema Literatur. Gibt's gute, gibt's schlechte? Das frage ich jetzt auch noch zum Schluss.
Es gibt Literatur einerseits, die mir gefällt oder die mir nicht gefällt. Dann gibt es Literatur, die bringt mich zum Nachdenken, die klärt mich auf. Und da würde ich sagen, gute und schlechte ist vielleicht so ein bisschen so eine Art moralische Frage. Ich würde sagen, gibt es anspruchsvolle oder weniger anspruchsvolle Literatur? Und da wünsche ich mir natürlich, dass viele auf anspruchsvolle Literatur treffen, die ihnen aber auch noch gefällt und die sie schön und gut finden.
Danke. Thomas Brenk und ich, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Abend. Ihre Charlotte Kroll.
Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.